Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Podcast-Episode. An meiner Seite begrüße ich, eigentlich in der Fremde, also so halb in der Fremde. Hallo Steffen.
Hallo zusammen. Hallo Flo.
Ja. So, wir haben uns eigentlich vorgenommen oder innerhalb des letzten Podcasts gesetzt, dass wir nochmal nach der Serie aufnehmen. Nach der Serie ist jetzt nach der Saison geworden und bereiten wir in dieser Folge einfach mal direkt die Vizemeisterschaft vor, beziehungsweise ordnen die mal ein. Wir schauen auch mal auf die Trennung von Todd Woodcroft. Da erinnere ich mich auch noch an eine relativ lange Sprachnachricht nach der letzten Saison. Vielleicht können wir das nochmal in Relation setzen. Und wir schauen, wie der aktuelle Huskies-Kader aussieht. Also die Sachen, die schon bekannt sind. Gucken wir mal, ob wir vielleicht auf das ein oder andere Gerücht noch eingehen. Seid gespannt. Also starten wir mal direkt mit der Vizemeisterschaft. Bist du positiv oder negativ, denkst du darüber? Wie ist die Stimmung?
Ja, musste ich lange in mich reinhören, ehrlich gesagt. Und die ist immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Also das nackte Ergebnis ist sicherlich in Ordnung mit Vizemeisterschaft. Zumal Krefeld, die haben einfach letzten Sommer starke Arbeit geleistet. Und die haben das sowas von verdient. Die sind komplett durch die Playoffs gesweept und haben wirklich wie eine Aufstiegsmannschaft gespielt. Also wenn man gesehen hat, wie die aufgetreten sind über alle Runden, vor allem dann aber auch gegen Kassel, da fällt es auf der einen Seite natürlich leicht zu sagen, okay, das war hochverdient und die Huskies hatten keine Chance. Also es fühlt sich für mich nicht so dramatisch oder nicht so hart an wie in den letzten Jahren. Also oder ist das bei dir anders, Flo, oder siehst du es ähnlich?
Ja, wenn ich jetzt sage, die Gewohnheit irgendwie. Nee, aber also auch was du sagst, natürlich Krefeld wirklich hochverdient mit der Meisterschaft. Und bevor wir jetzt die Finalrunde nochmal genauer analysieren, aber auch da hat man einen Unterschied gesehen an Qualität und an vielleicht auch an Wille. Die haben einen sehr, sehr guten Job gemacht mit ihrem Rebuild und verdient die Meisterschaft errungen und schauen wir mal, ob sie auch den finanziellen Aufstieg letztlich schaffen, was wir ihnen natürlich wünschen würden und auch so, wie es dieser Enthusiasmus, der da in der Stadt entstanden ist, mal gucken, wie man den in die erste Liga transferiert. Aber ja, trotzdem auch schwingt natürlich immer mit dieses, es ist so irgendwie wirklich ein gewohntes Gefühl, oder? Wenn man also weiß ich nicht. Mit Carsten habe ich die letzten Jahre keine Folgen mehr gemacht, dann im Sommer. Weil einfach, weiß nicht. Das ist doch ein doofes Gefühl am Ende, wenn du doch so nah dran bist, in irgendeiner Art und Weise. Aber, verstehst du, was ich meine? Ich kann es gar nicht so richtig, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Das ist,
Mir geht's ja genauso, aber ich fand ja, das ist ja ein Punkt im Grunde, den wir auch in den letzten Folgen immer so ein bisschen aufgeworfen haben, was auch so ein bisschen oder was eine entscheidende Frage ist, immer bei der Frage, kann man zufrieden sein, kann man nicht zufrieden sein, ist für mich persönlich immer der Punkt, haben die Huskies waren die in Topform und waren dann eben chancenlos oder haben sie diese Topform nicht erreicht?
Das ist ein guter Punkt, da können wir ein bisschen drüber reden.
Genau, und das ist natürlich eine Sache, wo man sagen muss, mit Weißwasser und Bietigheim hat man schon seine Probleme gehabt, mächtige Probleme gehabt, zu viele Probleme gehabt. Und gegen Krefeld war es vielleicht von der Leistung her auch offensiv vielleicht die beste Leistung, aber man hat natürlich einiges liegen lassen. Also man war nicht so weit, dass man Krefeld wirklich komplett hätte fordern können. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also Vizemeisterschaft an sich kann man sagen, Pflicht zumindest erfüllt. Das war jetzt keine super große Enttäuschung. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man den Krefeldern mehr auf Augenhöhe begegnet. Und das war leider aus verschiedenen Gründen nicht der Fall.
Ja, und jetzt müssen wir auch, wir reden gleich noch über Todd Woodcroft, aber müssen über diesen einen oder über diese eine Aussage oder den einen Artikel auch ein bisschen sprechen, wo er gesagt hat, man hat sich eigentlich die ganze Saison auf Krefeld vorbereitet. Hast du das gesehen im Finale?
Nein, eben nicht. Das ist eben ein Punkt, da kommen wir später sicherlich noch drauf beim Thema Todd Woodcroft. Und ja, das ist eben so, wenn man solche Aussagen tätigt, auch seit 2 Jahren hat Woodcroft gesagt, naja, ich will ein Playoff-Team bauen und zu den Playoffs wollen wir bereit sein. Und man merkt dann, dass man eben nicht komplett bereit ist, also nicht die 100% abruft, dann ja, ist das eben natürlich ein Vorwurf an den Trainer und da hat er sich logischerweise auch angreifbar gemacht. Aber das ist eben, ja, das muss man schon konstatieren, dass man eben diese Topform nicht erreicht hat und eben nicht dieses Playoff-Team war zum richtigen Zeitpunkt.
Ja. Ausschlaggebend unter anderem hast du rausgeschrieben, das Powerplay ist ja ein Lieblingsthema von dir.
Ja, das, ich habe mich so ein bisschen blenden lassen, glaube ich, von vor 2 Jahren von Woodcroft, weil ich da gedacht habe, jawohl, jetzt kommt hier der allwissende Eishockey-Professor aus Nordamerika und zeigt den Deutschen erstmal, wie Powerplay funktioniert. Es hat ja ehrlicherweise auch ganz gut funktioniert in der Hauptrunde dieses Jahr, aber natürlich in den Playoffs. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo es hätte klicken müssen, hat es eben nicht geklickt. Das war gegen Weißwasser noch halbwegs in Ordnung. Aber ich schaue nochmal auf die Daten. 5,8% Powerplay-Quote gegen Bietigheim und gegen Krefeld waren es etwas über 11%. Und das ist natürlich viel zu wenig. Na, also das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, dass man körperlich, konditionell auch nicht komplett auf der Höhe war. Also es war gegen Weißwasser schon zu sehen, da war man eigentlich das bessere Team und hat immer einen Weg gefunden, die wieder reinkommen zu lassen in die Spiele oder in die Serie. Und gegen Bietigheim, wo ich eben eigentlich auch gedacht habe, naja, die Steelers, die haben Best of Seven gespielt gegen Ravensburg, die haben 5-mal Overtime gespielt, die hatten weniger Zeit zur Regeneration, da hast du konditionell kaum Unterschiede gesehen. Also du hast in den Runden vorher echt Körner gelassen und die haben dir möglicherweise dann auch gegen Krefeld gefehlt, wobei ich das noch in Ordnung fand, das habe ich schlimmer befürchtet, ehrlich gesagt, vor Beginn der Finalserie, aber das war eben etwas, was auch im Grunde ja ein Problem war, dass du einfach viel zu viele Kräfte gelassen hast, schon in den ersten Runden.
Und es war ja nicht nur, dass das Powerplay an sich schlecht war oder nicht gut war, du hast ja im Powerplay auch noch 4 Gegentore bekommen.
Ja, 6 eigene geschossen nur und 4 Shorthänder kassiert. Das also, ist, genau. Ja, geht nicht.
Also ist auch eine Plattitüde, dass man sagt, in den Playoffs, da müssen die Special Teams da sein. Das haben wir auch schon häufiger gesagt und sie waren es halt nicht. Und wie du auch sagst, die Top-Form. Also waren die Huskies wirklich zu den Playoffs in Topform und im Prinzip hast du ja auch schon die Frage beantwortet. Nee, waren sie nicht.
Leider nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, dass man in der Serie gegen Bietigheim meiner Meinung nach auch in Spiel 5 und 6 beispielsweise auch ja einiges an Glück hatte. Also Spiel 5 in Kassel war schon fast auf Augenhöhe. Das hätte auch andersrum gehen können. Und das letzte Spiel in Bietigheim, das man letztendlich nach Verlängerung gewonnen hat, das hätten die Steelers genauso gut gewinnen können. Also wenn es ganz, ganz blöd und unglücklich gelaufen wäre, wärst du vielleicht sogar im Halbfinale rausgeflogen. Und dann hätten wir diese Frage, ob man zufrieden sein kann, erst recht nicht stellen dürfen. Also das war schon sehr, sehr eng. Du hast dich gegen Krefeld, ich finde, ordentlich präsentiert. Ich weiß, Flo, da liegen wir in der Meinung auch auseinander, haben wir eben drüber gesprochen. Ich würde zumindest sagen, dass du die Einstellung den Spielern nicht absprechen kannst. Also ich fand schon, man hat sich komplett reingehauen, man hat alles rausgehauen, was ging, aber das hat eben nicht gereicht.
Ja, von der Einstellung her. Im Vorgespräch habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es an der Einstellung gemangelt hat, war für mich vielleicht nicht erkennbar, dass man da wirklich bereit war, bis zum Letzten alles zu geben. Das Problem, was ich da einfach auch sehe, ist, wenn man die Spiele gesehen hat, hat man immer das Gefühl gehabt, Krefeld fährt im dritten Gang. So, und vielleicht auch im zweiten. Und ich glaube, das Einzige, wo die wirklich Vollgas geschaltet haben, war für mich in Spiel 4, nachdem die Huskies 2-0 geführt haben. Und da kam irgendwann der Punkt, dann ist es zum Ausgleich gekommen und dann war halt Feierabend. Aber das war so, wo ich einfach gedacht habe, so okay, jetzt ziehen die wirklich mal an. Und sonst hatte ich immer das Gefühl, die schaffen es irgendwie mit angezogener Handbremse, die Huskies zu schlagen. Auch. Kann auch ein Qualitätsding am Ende sein, kann aber vielleicht auch so ein Willensding sein. Ich möchte jetzt keinem den Willen direkt absprechen, weil ich glaube, keiner verliert gerne. Aber so der Biss, ich weiß nicht, was das war. Also ich habe, welche Serie wollen wir nochmal Bietigheim abschließen, dann können wir ein bisschen vielleicht einfach so nochmal einzelne Spiele oder einzelne Serien nochmal ein bisschen
gedreht. Krefeld macht, glaube ich, mehr Sinn, weil das alles ist jetzt schon länger zurück mit Bietigheim und Weißwasser auch, ne?
Genau, und da ist ja eigentlich auch zusammenfassend eigentlich schon alles gesagt. Aber Krefeld, wir sind da ja hingefahren, weil wir am nächsten Tag mit der Jugend in Düsseldorf gespielt haben, haben wir gesagt, naja, machen wir einen kleinen Trip. Da waren dann drei Kids und drei Väter, die dann einen Tag vorher schon hingefahren sind. Und dann haben wir uns das Spiel abends angeschaut und ich habe gesagt, alle auch so, ah, wir sind chancenlos und so. Ich sage, ja, kann sein, aber in dem Spiel kannst du sie kriegen. Also so, das ist das Einzige, die sind jetzt nicht ganz im Flow, die haben gesweept vorher, die haben ein bisschen mehr Pause gemacht. Es kann sein, dass du die vielleicht heute kriegst, so einen Lucky Shot machst, so ein bisschen unter Druck setzt. Ob du die Serie am Ende gewinnst, ist egal. Aber dann ist das Spiel ja eigentlich, gehst zweimal in Führung und durch wirklich zwei blöde Fehler passiert auch zweimal ein Ausgleich. Und wo ich dann sage, boah, das ist so, ich war einfach so ärgerlich, ne? Also so, da konntest du es holen. Das war das einzige Mal, wo ich gesagt hätte, Krefeld war ein bisschen angreifbar.
Ja, absolut. Also da hat man tatsächlich auch gesehen, dass dieses Thema Rhythmus, da ist ja im Vorfeld viel drüber gesprochen worden, was ist es wirklich so, dass die möglicherweise aus dem Rhythmus sind und die Huskies mehr im Flow sind und so. Und das hat sich tatsächlich gezeigt. Also da wirkte Krefeld echt so ein bisschen eingerostet, als müssten sie sich nochmal finden. Und ja, und da hast du es, aber also ich bin weiterhin nicht so, dass ich sage, der Wille oder der letzte Biss hat da gefehlt, sondern das ist eben so eine gewisse individuelle Klasse, die bei Kassel gefehlt hat und dadurch hast du eben Krefeld im Spiel gelassen, beziehungsweise warst nicht in der Lage, das Spiel da zu gewinnen. Also genau zweimal in Führung gewesen und dann Überzahl gehabt, hättest auf 3-1 stellen können und dann kassierst du eben diesen Shorthander da, wo Wild den Pass auf Maurer spielt und Maurer spielt dann den Fehlpass auf den Krefelder und ja, das sind eben solche Sachen. Dann hast du in diesem Spiel ja im letzten Drittel 2 Minuten vor Schluss noch Überzahl gehabt, hättest quasi in der letzten Sekunde mehr oder weniger oder in den letzten 20 Sekunden das entscheiden können. Mit dem letzten Angriff hast du es nicht genutzt und kassierst dann eben dann in der Overtime den entscheidenden Gegentreffer und wo Yannick dann kurz vorher nicht die viel bessere Chance hatte eigentlich, ne? Genau, also das war das einzige Spiel, wo man hätte sagen können, da waren wir mal mindestens auf Augenhöhe, eigentlich hätten wir es vielleicht sogar verdient gehabt, das zu gewinnen, aber das waren eben diese individuellen Fehler, die du bei Krefeld selten bis gar nicht gesehen hast, die dann doch den Ausschlag in Spiel 1 für Krefeld gegeben haben und das war in den anderen Spielen, da waren die Kräfteverhältnisse, denke ich, klarer. Du hast irgendwie in jedem Spiel so einen Moment gehabt, wo du hättest sagen können, ja, wenn dieses oder jenes passiert, dann hättest du es vielleicht doch gewinnen können. Aber über 60 Minuten waren auch die anderen Spiele 2, 3, 4. Da war Krefeld das bessere Team und deswegen haben sie eben auch verdient die Serie gewonnen. Ne?
Ja, und was man auch sagen muss, bei den anderen Teams haben halt die Ausländer auch funktioniert. Ne? Und die waren ich nehme mal Tyler Benson jetzt raus, der war in den Playoffs für mich gar nicht da.
Ja, kommt halt auch noch dazu. Da muss man wirklich die Frage stellen. Das ist dann aber auch, weiß nicht, da kannst du dem Trainer da einen Vorwurf machen, weil er nicht in der Lage war, ihn da in Topform zu bringen. Das ist halt, das kommt dann eben noch oben drauf, dass dann dein Topscorer, also dieser Topmann, diese individuelle Extraklasse, die du brauchst, um Krefeld zu schlagen, die war durch Tyler Benson nicht vorhanden. Der hat gerackert. Ich finde auch, der hat sich reingehauen. Der war wahrscheinlich selbst überrascht, dass er in die Playoffs nie so richtig reingekommen ist. Mhm. Aber ja, wenn der nicht performt, dann wird es schwierig. Und auf der anderen Seite hast du eben Max Newton bei Krefeld, der richtig gebrannt hat.
Und wir müssen auch nochmal vielleicht über Bodie White sprechen. Der hat ja dann auch nicht mehr gespielt nach dem zweiten Fehler. Ist es clever, einen Spieler im Finale erst zu benchen?
Also ich glaube, das war das letzte Mittel von Todd Woodcroft. Also Wild hat ja davor auch immer schon diese komischen Patzer, immer wieder die gleichen Fehler gehabt, wo man sich gedacht hat, boah, irgendwann muss er es doch mal lernen. Und diesen Stiefel hat er dann im Finale dann teilweise weitergespielt. Und ich glaube, dass Woodcroft dann gesagt hat, das war ja wirklich, ich glaube, Spiel 1, es stand unentschieden. Und dann ist meine Vermutung, dass man sich dann gedacht hat, so, wenn jetzt muss ich ihn benchen, jetzt muss ich ihn irgendein Zeichen nochmal setzen und wenn das nicht fruchtet, dann kann ich ihn komplett abmelden und ich finde, es hat zumindest ein bisschen geholfen. Also er war dann nicht mehr ganz so shaky wie davor auch, aber man hat natürlich jetzt auch nicht das Letzte aus ihm rausgekitzelt. Also ich fand es jetzt im Ergebnis keine schlechte Maßnahme, weil er dadurch ein bisschen ein Tick sattelfester war, aber ja, Bodie White ist natürlich nochmal ein eigenes Thema. Das ist eben die Sache. Der war als Nummer 1 Verteidiger eingeplant. Der hat unter der Saison so ein bisschen immer mal wieder angedeutet, was er für eine Extraklasse hat. Aber gefühlt war es dann so, nachdem feststand, dass er geht oder nachdem es diese Gerüchte gab um seinen Weggang nach Schwenningen, wenn das denn noch stimmt, seitdem hat seine Leistungskurve nach unten gezeigt und er hat sie leider ja auch in den Playoffs nicht nochmal wenden können, diese Kurve.
Ja. Bin ich bei dir. Ich fand nur, also jetzt der Hintergrund dazu ist, Steffen und ich, wir haben uns während des Spiels rege dazu ausgetauscht über dieses Bodie White-Ding.
Ja, es hätte ja auch sein können, was ja auch so ein bisschen die Vermutung war, dass er vielleicht sogar verletzt ist, also dass er einfach nicht fit ist. Aber dann wurde relativ schnell klar, der saß ja noch auf der Bank und hat die HNA auch dann in der Pressekonferenz oder nach der PK nochmal gefragt. Und da hat Woodcroft so ein bisschen von Belastungssteuerung gesprochen. Also er wollte nicht so richtig raus aus seiner Haut. Aber da war schon klar, dass das eben keine verletzungsbedingte Pause war, sondern dass es einfach leistungstechnisch war. Und das ist schon bemerkenswert, wenn du deinen eigentlichen Top-Verteidiger im Finale Spiel 1 beim Stand von Unentschieden im letzten Drittel auf die Bank setzt. Also das war schon ein klares Zeichen.
Ja, definitiv. Ja, gut. Was hast du noch zur Finalserie anzumerken?
Ich denke, wir haben so ziemlich alles durchgekaut, würde ich sagen. Also ich fand, was ich richtig stark fand, vor allem die Stimmung in Kassel, also zu einem in Krefeld, wie du schon gesagt hast, die Euphorie war wirklich an jeder Ecke zu spüren. Das gab es in Kassel in dieser Intensität nicht. Und die Stimmung in Spiel 4, also in dem Spiel in Kassel, wo dann Krefeld letztendlich auch Meister geworden ist, das fand ich wirklich überragend, also von allen Seiten. Kasseler haben Gas gegeben, Krefeld war natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Krefelder da in der Halle waren, so über 1000, die saßen ja überall, standen und saßen überall. Und vor allem, was mir auch einfach gefallen hat, dass die Atmosphäre untereinander extrem fair und freundschaftlich war. Das war gegen Krefeld also extrem in diesem Spiel 4 und das hat wirklich, also hat mir großen Spaß gemacht, da auch einfach zuzuschauen und das zu sehen, weil man ja auch gemerkt hat, dass es gegen Weißwasser das Gegenteil davon war. Das war eher feindselig, auch was online und so weiter abging, und gegen Krefeld war das komplette Gegenteil der Fall, gegen Bietigheim im Übrigen auch. Das war auch sehr fair und angenehm.
Und es gab ja auch den Banner, ne? Also muss man auch sagen, auf dem Heuboden gab es ja den Alles Gute zur Meisterschaft oder Gratulation zur Meisterschaft, irgendwie sowas stand da drauf. Und das rundet das Ganze auch nochmal ab, was du gerade gesagt hast. Also war wirklich jetzt nicht, also ich glaube, es waren alle am Anfang ziemlich verwundert, dass das da ziemlich gelb war in der Halle bei Spiel 4 und waren alle not so amused drüber, aber ich glaube, so im Laufe des Spiels hat sich das dann auch gegeben und am Ende warst du dann, glaube ich, hat auch einfach die ganze Halle verstanden, was wir eben auch gesagt haben, dass das auch einfach eine verdiente Meisterschaft für Krefeld ist. Das war auch, sag ich mal, jetzt in Mannheim, wo Berlin dort Meister geworden ist, ich nehme es jetzt mal vorweg, da war es anders.
Okay, also, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe das in der DEL, da geht es, glaube ich, noch mal ein bisschen rauer zur Sache, wenn da die Großen untereinander dann die Meisterschaft ausspielen. Aber das ist mir schon häufiger aufgefallen. Also ich weiß einmal, das ist natürlich Ewigkeiten her, 2010 oder 11, wo Wolfsburg noch im Finale war und die Eisbären da Meister geworden sind. Haben die Wolfsburger Fans die Eisbären da bei der Pokalübergabe und bei der Medaillenübergabe niedergepfiffen. Also das war wirklich unangenehm.
Genau, also es waren sehr, sehr viele Pfiffe. Ist natürlich jetzt auch so eine Sache, musst du Leon Bergmann als erstes zur Medaillenübergabe schicken, ne, im Rollstuhl. Also das war dann auch so eine Sache von den Eisbären. Dann, ja, ist okay. Aber kommen wir zurück auf die Huskies. Das ist alles fair verlaufen und die haben da ordentlich Party gemacht. Sind wir eigentlich mit dem Thema soweit durch? Kommen wir zu Todd Woodcroft. Richtige Entscheidung, ja oder nein?
Ja, also ich hatte ja ehrlich gesagt so ein bisschen die Befürchtung, nachdem man das Finale dann erreicht hat, dass man es tatsächlich schafft, eine Sprachregelung zu finden, um ihn dann, um seine Vertragsverlängerung zu verkaufen. Also das Feld war ja so ein bisschen bereit, dass man sagt, wir verlängern mit ihm, wir haben letztes Jahr das Halbfinale erreicht, dieses Jahr das Finale und nächstes Jahr gehen wir den letzten Schritt gemeinsam und so. Also ich hab das schon vor mir gesehen, diese Pressemitteilung, aber glücklicherweise finde ich, also um deine Frage zu beantworten, richtige Entscheidung ja, weil sie war alternativlos letztendlich. Und wer den Podcast, den Huskies Podcast gehört hat mit Paul Sinizin und mit Derek Dinger, da hat man schon so ein bisschen andeutungsweise oder auch mehr oder weniger klar auch raushören können, was die Vorwürfe sind oder mit was man nicht zufrieden war. kann man vielleicht gleich noch drauf kommen. Also der eine Punkt war natürlich dieses Thema Powerplay, wie gesagt, in der Hauptrunde echt okay mit über 25% oder gut sogar, aber in den Playoffs, also zu dem Moment, wo man es hätte gebrauchen können, wo man sich das Leben gegen Bietigheim vor allem auch hätte deutlich einfacher machen können, da hat es geklemmt, da hat es nicht funktioniert. Und was man dann eben auch aus dem Podcast oder aus den Aussagen von Paul Sinizin raushören konnte, ist ein weiterer Punkt, dass man Woodcroft oder dass man sich gewünscht hat von Woodcroft, dass junge Spieler mehr gefördert werden. Also man hat diese Förderung der jungen Spieler ein bisschen vermisst. Und ist ja im Grunde etwas, was sich auch mit der Kritik von vielen Fans auch deckt. Also das einfach, es war ja auch so, dass die Jungs, egal ob es jetzt Michi Bartoli ist, der richtig gut reingekommen ist, oder hinten die Verteidiger mit Sager oder mit Stadler oder Schams, dass die fast gar keine Fehler machen durften. Also du hast ja das Gefühl gehabt, sobald die ein, zwei schwere Fehler gemacht haben, da waren die erstmal auf Wochen abgemeldet und haben kaum noch Eiszeit bekommen. Und das ist halt etwas, was ich schon letztes Jahr kaum verstanden habe, dieses Jahr noch weniger, dass man die Hauptrunde einfach nicht genutzt hat, um den jungen Spielern diese Fehler zu erlauben. Und so förderst du natürlich keine, so kannst du sie ja nicht fördern, wenn sie keine Fehler machen dürfen. Und ich glaube, dass das, also Sinizin hat es gesagt im Podcast, dass das sicherlich ein Punkt war. Und dass die Ausrichtung, die spielerische Ausrichtung eher defensiv destruktiv hat die Leute nicht abgeholt. Und da wäre es auch, glaube ich, schwierig gewesen, den Fans oder dem Umfeld noch ein weiteres Jahr Todd Woodcroft zu vermitteln. Das glaube ich, das hat man dann auch glücklicherweise dann in der Geschäftsführung oder bei der sportlichen Leitung dann erkannt, dass das wahrscheinlich größere Proteste gegeben hätte, oder man hätte es an den Dauerkarten gesehen, an der Anzahl der verkauften Dauerkarten, wenn man mit Woodcroft dann weitergemacht hätte.
Ja, ich habe gerade nur die ganze Zeit darüber nachgedacht, so ob man vielleicht auch schon im Dezember darüber nachgedacht hat, dass man einfach am Ende der Saison, also dass man ihm nochmal den Rücken stärkt, wäre auch teuer geworden, muss man ja auch sagen, ne? Muss dann auch irgendwie trotzdem ja noch weiter bezahlen. Gut, ist dann die Frage, wie sieht der Vertrag aus, aber da gab es ja diesen Umbruch, wir haben ja auch im Podcast drüber gesprochen, und zumindest war es ja spielerisch dann ein bisschen ansehnlicher und ein bisschen anders, also die Einbindung der jungen Spieler war trotzdem nicht da, war immer noch eine defensive Ausrichtung in den Playoffs, ich weiß gar nicht, haben die Jungs überhaupt ein Shift bekommen, ich glaube im Finale keinen einzigen, einen Sager zum Beispiel, ne?
Ja, Sager glaube ich gar nicht. Bartoli ganz selten, der war natürlich auch noch ein bisschen angeschlagen. Rutkowski war so ein bisschen der 10. Stürmer, aber hat auch wenig gespielt. Ja, aber woher soll es kommen? Wie gesagt, du musst die Jungs halt über diese ein oder zwei Jahre, je nachdem wie lange die dabei waren, musst du gucken, dass du sie aufbaust, dass du sie stark machst. Dann kannst du nicht erwarten, dass sie dann plötzlich zu den Playoffs da eine ein oder zwei Schippen drauflegen. Also das war klar, dass das, wenn du es in der Hauptrunde nicht schaffst, die hinzustellen und das Team so in der Breite so hinzustellen, dass du auch mit vier Reihen ständig spielen kannst, war logisch, dass das in den Playoffs erst recht nicht funktionieren kann.
So, wo sind wir? Die Außendarstellung hast du noch aufgeschrieben. Ja, fand ich auch. Also er kam immer sympathisch rüber, auch höflich, auch wenn man ihn irgendwo getroffen hat, war er eigentlich immer relativ gut gelaunt, hat sich auch mit jemandem unterhalten, hat sich erkundigt, wie es einem geht und wer gerade spielt, wenn er in der Halle war, wenn die Jugend gespielt hat oder sowas. Bei den Ladies war er auch und also so in der Außendarstellung war er immer ein sehr netter Dude, würde ich sagen.
Ja, vorbildlich. Also absolut. Tim Kehler war für mich immer so ein bisschen die Benchmark, was dieses Thema anging. Aber der ist von Todd Woodcroft echt nochmal getoppt worden. Also das ist auf der einen Seite seine Außendarstellung, wie gesagt, immer wirklich ja empathisch auch. Also ich weiß zum Beispiel, dass er nach dem Feststand, dass er nicht mehr weiter beschäftigt wird, da hat er den Leuten, mit denen er direkt zusammengearbeitet hat, noch Briefe geschrieben und hat die hinterlassen. Also wirklich einfach nochmal persönliche Worte mitgegeben. Und das sind einfach so Sachen, wo man einfach sieht, dass er ein sehr empathischer und einfach sehr, ein sehr emotionaler in diesem Sinne, emotional intelligenter Mensch ist, so will ich es mal formulieren. Aber das Problem auf der anderen Seite in Sachen Außendarstellung war natürlich, dass er eben sich so als nach außen, so als, ich nenne es jetzt mal Dr. Eishockey, inszeniert hat, so nach dem Motto, ja, ich bin, arbeite auf diesem NHL-Level und ich habe viel NHL geguckt und kenne mich da aus. Und so immer hat sich so ein bisschen immer inszeniert als derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, so sage ich es jetzt mal ein bisschen negativ, und hat immer davon gesprochen, dass es darum geht, ein Playoff-Team zu bauen. Aber wenn du es eben nicht schaffst, zweimal nicht schaffst, letztes Jahr will ich nochmal so ein bisschen abschwächen, würde ich sagen, weil da fand ich es noch nicht ganz so wild. Aber in diesem Jahr, da hat er mehr Einfluss auf den Kader gehabt. Er hatte wieder die Chance, eben das Team punktgenau hinzustellen, sowohl konditionell als auch spielerisch. Und er ist hauptverantwortlich als Chefcoach dafür, dass das nicht funktioniert hat. Und damit hat er im Grunde, das ist somit das schwergewichtigste Argument, dass du dann einfach aus dieser, wenn du so hoch anfliegst, dann wird es eben schwierig, dann noch Argumente pro Woodcroft zu finden, wenn du eben auf die Art und Weise oder so klar, wie du im Finale verloren hast, dann fehlt dir dieses Argument einfach. Ne?
Da stellt sich mir jetzt die Frage, vielleicht hat er gar keine schlechten Ideen gehabt und das, was er quasi umsetzen wollte, ist die Frage, hat er das passende Material dazu gehabt, um das umzusetzen?
Genau, das kommt eben auch noch dazu. Also wenn man dann die Frage stellt, wer hat welche Verantwortung? Woodcroft haben wir durchgekaut im Grunde. Aber der zweite Punkt ist natürlich, dass du dann irgendwann auch bei der sportlichen Leitung landest. Also du kannst nicht nur sagen, ja, Woodcroft ist komplett schuld daran, dass du nicht aufgestiegen bist oder dass du nicht Meister geworden bist, sondern es geht natürlich eben auch darum, welches Spielermaterial war verfügbar. Und da waren natürlich auch einige Punkte, wo man sagen kann, das liegt dann in der Verantwortung von Daniel Kreuzer oder von Derek Dinger oder wie auch immer das aufgeteilt ist dann, dass da auch nicht alle Entscheidungen gut waren. Längst nicht alle Entscheidungen gut. Und da kann Woodcroft natürlich auch nur mit den Leuten arbeiten, die verfügbar waren. Also es ist nicht nur schwarz und weiß. Man kann nicht nur sagen, Woodcroft ist derjenige, der schuldig ist. Er hat sicherlich eine Mitverantwortung, aber diese liegt genauso gut oder vielleicht auch noch einen Tick mehr eben in der sportlichen Leitung.
Ja, wo siehst du da die Punkte, die man quasi Daniel Kreuzer und oder, wie du es eben auch gesagt hast, Derek, vielleicht ankreiden kann?
Ja, also der erste Punkt ist für mich im Grunde der Sturm, wenn du auf den Sturm blickst, da sind wir vielleicht auch so ein bisschen verwöhnt gewesen aus den letzten Jahren, weil du ja immer einen breiten Kader hattest und immer mit 4 Reihen spielen konntest, aber im Sturm fehlte von Beginn an die Breite. Also ich weiß noch, dass ich da im Sommer noch mit dem Björn Friedrichs von der HNA gesprochen habe, da wollten Artikel machen zum Thema, ja, welcher Spielertyp oder was für Spieler fehlen eventuell noch, wie weit sind die Huskies bei der Kaderplanung, und da hatte ich im August, September schon gesagt, also es fehlen mindestens 1 bis 2 junge Stürmer, U24 oder sogar U21, um dann eben mit diesen 4 Reihen spielen zu können. Also Sager war ja der einzige U21-Stürmer, Schilling natürlich auch, aber der hat ja gar keine Rolle mehr gespielt. Aber Sager war eben nicht, hat nicht weiterhelfen können, hatte die Qualität zu diesem Zeitpunkt nicht. Und im Grunde war es halt so, selbst wenn alle Stürmer fit waren, selbst dann hast du nicht mit 4 Reihen spielen können. Und das ist natürlich ein Problem, gerade auch im Vergleich dann zu Krefeld gewesen, wo da die 4. Reihe um Adam Pearl und Tim Schütz, die haben ja, glaube ich, 2 Tore sogar geschossen, während die 4. Reihe von Kassel eigentlich gar nicht existent war. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagen muss, Kreuzer hat sich dann auch bewusst dafür entschieden, vor Ende der Wechselfrist nichts mehr zu machen auf dem Transfermarkt. Also sowohl beim Thema Quantität nicht, als auch qualitativ nicht. Wobei man natürlich wieder fragen muss, was war verfügbar auf dem Markt? Aber da haben andere ja schon, waren schon aktiv. Also es war jetzt nicht so wie in den letzten Jahren, wo man oft gesagt hat, naja, der Markt, der ist komplett tot, da gibt es nichts mehr. Da war schon Bewegung auf dem Markt. Aber Kreuz hat gesagt, nee, wir vertrauen den Leuten, die wir haben, und wir wollen das Teamgefüge nicht auseinanderrupfen. Okay, ist ein Argument, aber im Nachhinein muss man sagen, naja, vielleicht wäre es notwendig gewesen, da nochmal ein bisschen nachzusteuern. Das ist für mich ein Punkt, aber es gibt natürlich, wenn man zu den Imports guckt, da kann man natürlich auch noch weitere Punkte finden.
Ja, also ich finde einen Mitch Hölscher, der war für mich die Saison nicht unbedingt existent. Also das war zumindest das, was man von ihm erwartet hat, konnte er nicht ansatzweise erfüllen, in meinen Augen. Daugavinsch, da haben, glaube ich, auch viele drüber gesprochen. Ich glaube, er hat nicht das gebracht, was er bringen kann. Also haben wir ja hier eigentlich drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, das Spiel gegen Deutschland, wo ich gesagt habe, wer ist das und warum spielt er nicht in Kassel so? Also da fand ich den brutal existent, da hat er sich reingeworfen. Da weiß ich nicht, da habe ich einen komplett anderen Kaspar Staugavinsch erfahren oder gesehen, als ich den in Kassel gesehen habe. Also so, ich glaube, wenn er so diesen Einsatz gezeigt hätte, würde man ihm gar nichts ankreiden. Aber ich weiß nicht, warum es nicht gepasst hat. Also war, gefühlt konnte er das da oder hatte er da die anderen Mitspieler, mit denen er vielleicht irgendwie vertrauter war? Er hat ja auch ganz gut losgelegt, ne? Hat ja, glaube ich, in den ersten fünf Spielen, glaube ich, alle gepunktet und dann war er irgendwie nicht mehr da.
Ja,
also, aber, die Punkte täuschen wahrscheinlich auch über was hinweg. Also, ne, aber.
Ja, also da kommt bei Daugavinsch kommt natürlich hinzu, der Name, riesiger Name, hohe Erwartungshaltung gehabt. Aber ich fand, es war von Anfang an zu sehen, das war anfangs zu sehen, aber und auch in den Playoffs dann vor allem auch, wo es dann alle 2 bis 3 Tage zur Sache ging, dass er einfach konditionell nicht komplett auf der Höhe war. Das hat mich in Teilen so ein bisschen an David Wolf erinnert letzte Saison, der dann auch in den Playoffs, wo wirklich, wo die Intensität nochmal ein bisschen stärker war, einfach auch kaum noch mithalten konnte, kräftemäßig einfach. Und Daugavinsch war einfach, ja, er war nie der Schnellste. Ich fand ihn gedanklich auch oft relativ langsam in der Hauptrunde. Ich finde schon, dass er nach Olympia oder zu den Playoffs dann ein bisschen zugelegt hat, also gerade was die Einstellung angeht. Da fand ich schon, dass er sich reingehauen hat, aber man hat einfach gesehen, dass er eher so ein bisschen gespielt hat wie seine eigene Karikatur. Also, dass er einfach dieses Potenzial, das er früher in besten Jahren sicherlich hatte, mal leicht angedeutet hat, aber er hat es nie so richtig, also nie wirklich abrufen können. Und ich finde halt, das ist deswegen der Vorwurf an die sportliche Leitung. Kreuzer hat er ja mal erzählt, er hätte ihn beim Deutschlandcup gesehen im November und dann kam das so ein bisschen zustande, dass er sich erkundigt hat, wo er gerade spielt und dann diesen Transfer eingefädelt hat. Aber ich finde, man hätte vielleicht da auch wissen können oder vielleicht sogar wissen müssen, dass er eben ja nicht mehr in dieser Verfassung ist der früheren Jahre, gerade auch konditionell. Und deswegen, das ist diese Daugavinsch-Verpflichtung ist für mich schon so eine Sache, die man, finde ich, schon der sportlichen Leitung anlasten kann. Bei Hölscher, ja, das ist so ein Transfer, wo ich sage, okay, das kann passieren. Also hätte genauso gut einer sein können, der dann auch voll einschlägt. Ja, hat die Erwartungen leider nicht erfüllt. Das würde ich eher als Pech einstufen oder verbuchen. Aber Daugavinsch, da finde ich, das war letztendlich, gemessen auch an der Erwartungshaltung, war das leider eine verschenkte Lizenz.
Ja, ein Punkt, der irgendwie auch von Anfang an oder auch in Foren und keine Ahnung wo, klar, immer diese, von außen wird ja immer viel kritisiert, aber war ja auch die Abwehr, wurde ja auch kritisiert, dass man da eigentlich keinen herausragenden irgendwie in irgendeiner Art und Weise hatte. Vielleicht Bodie Wild war derjenige, auf den man so ein bisschen die Hoffnung gesetzt hatte. Aber ja, weiß nicht. Haben wir ja eben auch schon mal drüber gesprochen. Hat denn Bodie Wild nicht das gespielt, was er vielleicht kann? Oder was denkst du?
Ja, vielleicht kann er auch einfach nicht mehr. Also die große Kunst ist ja tatsächlich, diese Top-Leistung, diese Extraklasse regelmäßig abzurufen. Und er hat das einfach ja immer mal wieder angedeutet. Er hatte auch mal ein paar Wochen, wo er echt gute Phasen hatte, aber eben nie so wirklich konstant. Und da muss man eben sagen, gut, das war ein guter Versuch. Ich habe mich gefreut, als er gekommen ist. Ich habe gedacht, jawohl, so einen deutschen Spieler, der offensiv sowas drauf hat, den findest du nicht oft. Aber er hat dann eben auch in den entscheidenden Momenten hat er eben diese Rolle als Nummer 1 Verteidiger nicht erfüllen können. Also das war natürlich ein Punkt, ja, hätte gut klappen können, eben ohne Import in der Verteidigung, eben mit Wild, mit Simon Schütz auch, der sich dann stabilisiert hat, der anfangs auch ein bisschen wackelig war, aber letztendlich war das auch wieder im Vergleich zu Krefeld einfach so, dass du in der Abwehr immer wieder oder überall eigentlich Spieler mit drin hattest, die zu jedem Moment für irgendeinen Patzer gut waren. Also das hat nicht jeder gepatzt ständig, das will ich damit nicht sagen, aber das Potenzial eben, das Fehlerpotenzial war einfach hoch. Also du hattest zu wenig Zuverlässigkeit, zu wenig Extraklasse in der Abwehr. Und genau, das ist eben auch eine Sache, die auch im Grunde in der Verantwortung liegt vom Sportdirektor, wobei den Punkt ich so ein bisschen abschwächen würde im Vergleich zum Thema Sturm oder auch Imports. Also das Thema Abwehr, ja, fällt bei mir, ist nicht ganz so schwergewichtig als Vorwurf für mich, aber ist natürlich trotzdem zu erwähnen.
Okay.
Wobei in der Breite die Abwehr natürlich richtig gut aufgestellt war. Also gerade mit der Nachverpflichtung von Schams und Münzenberger kam ja auch ein bisschen später dazu. Das sind eben diese U24 bzw. U21 Spieler als Ergänzung oder als quantitatives Upgrade. Das hätte ich mir in der Form eben für den Sturm eigentlich auch gewünscht.
Okay, damit wären wir mit dem zweiten Blocker ja auch soweit durch. Denke ich.
Ja.
Dann können wir schauen, wie sieht es aktuell im Huskies gerade aus? Wer geht, wer bleibt? Fangen wir mal mit den Abgängen an, die schon definitiv sind. Schilin, Maxwell im Tor werden den Huskies nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein Tim Bender geht nach Bietigheim. Ein Andrew Botnarczak, der geht nach Düsseldorf. Hans Detsch wird die Eishockey-Schlittschuhe zumindest im professionellen Bereich an den Nagel hängen, heißt es, ne? Ja, genau. Münzenberger, Schütz und Wild werden den Huskies auch nicht mehr zur Verfügung stehen und im Sturm haben wir Daugavinsch, Hölscher, Tourjon und Sager. Welcher schmerzt von denen in deinen Augen? Gerade Flasche aufgemacht, ich habe es noch gehört, sorry.
Hast du es gehört? Ja.
Ich habe nur gehört, wie du noch irgendwas gedreht hast und habe gedacht, ja, okay.
Hör mal.
Ja.
So, jetzt ist sie wieder zu. Nee, ist richtig. Ich habe kurz mal deine Anmoderation genutzt, um eine Pause zu machen. Aber ich habe deine Frage nicht vergessen, welcher Spieler tut weh. Also Stimmen und Schütz definitiv. Ich meine, der hat ja noch Vertrag gehabt eigentlich. Und das finde ich schon schade, dass der geht, weil er eben auch so ein besonderer Spieler war als Abwehrspieler. Also guter Skater, trotzdem physisch, hatte Offensivdrang auch. Also das ist, finde ich, schon ein Abgang, der auch richtig wehtut. Ja, ansonsten, ich finde es um Hans Detsch als Gesicht sicherlich schade. Ich war immer, ich will jetzt nicht sagen, ich war ein Fan von Hans Detsch, aber ich habe ihn deutlich positiver gesehen als die Masse. Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich finde, er hat als Abwehrspieler, als umfunktionierter Abwehrspieler seinen Job, eben seine Kernaufgabe eben zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass wenig Gegentore fallen, finde ich, hat er ordentlich gemacht. Natürlich muss man sich bei allen Spielern, auch bei Tim Bender oder auch bei Andrew Botnarczak, denen kann man das ja genauso auch zugutehalten, dass die wirklich ihre Sache ganz ordentlich gemacht haben. Aber die Frage ist eben, reicht ganz ordentlich? Insofern bin ich jetzt, was die Abwehr angeht, dass es diesen Umbruch gibt, das finde ich konsequent, weil es eben, wie gesagt, man hat die Abwehr aus diesen Gründen kritisiert, dass man gesagt hat, naja, da fehlt die Extraklasse, da muss man vielleicht eine Schippe drauflegen und dass dann eben, dass dieser Umbruch kommt. Und ich glaube, Hans Detsch, das hat man ja jetzt in den Interviews auch raushören können, dass das auch eine Entscheidung war von der sportlichen Leitung, dass er nicht weiter spielt oder keinen weiteren Vertrag bekommt. Das ist dann konsequent. Also finde ich in Ordnung, dass man da diesen Umbruch macht. Body Wild, da habe ich jetzt auch wahrscheinlich eine Mindermeinung. Ich finde es in gewisser Weise auch schade, dass er geht, weil ich finde, ich hätte ihn gern noch mal ein Jahr gesehen und mit der Hoffnung verbunden, dass es einen Trainer gibt mit Petteri Vecchi Pater in dem Fall, der ihn vielleicht so ein bisschen stabilisiert und dieses Talent, das er einfach hat, noch mehr prägen kann oder ausbilden kann und vor allem diese Defensivschwächen ausmerzen kann. Deswegen, das hätte ich schon noch gern gesehen, aber ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch mehr als genug Argumente, sich von ihm zu trennen. Und ich glaube aber auch, dass das dann letztendlich vielleicht auch frühzeitig seine Entscheidung war, dass er woanders hingeht.
Finde ich eigentlich ganz interessant, den Ansatz, weil ich habe da auch so drüber nachgedacht. Oft hattest du ja jemanden, der relativ gut eingeschlagen hat und der dann in der zweiten Saison eigentlich nicht mehr das gespielt hat, was er in der ersten Saison gespielt hat oder als er zu den Huskies kam. Vielleicht hätte man hier mal so ein andersrum Beispiel gehabt. Ne? Also so, dass man wirklich irgendwie, aber
man weiß es nicht. Hätte genauso auch gut komplett in die Hose gehen können. Also,
genau.
Also von daher, das ist jetzt Spekulation.
Ja, okay. Aber so muss natürlich am Ende auch so ein Preis-Leistungs-Ding sein. Und ich sag mal, wenn irgendwie die Entscheidung schon feststand und man es ja auch vielleicht auf dem Eis auch gesehen hat, dass er nicht mehr voll da war. Naja, okay. Gut, schauen wir mal, wer bleibt, beziehungsweise wer schon fix ist. Im Tor Maurer und Pankratz.
Genau, und dabei bleibt es auch, das offensichtlich, und das ist auch so ein bisschen überraschend, weil ja eigentlich Mirko Pankowski gerüchtet wurde nach Kassel, also als zweiten Ü-26-Torhüter neben Maurer, aber das Ding haben Sinizin und Dinger im letzten Podcast bei den Huskies auch abgeräumt. Also die haben klar gesagt, nee, Maurer ist da als Ü-Spieler, der wird ja dann Ü-26 nächstes Jahr und dahinter werden wir mit U-Torhütern arbeiten. Also Leon Willerscheid ist das eine Gerücht, Pankratz ist schon fix Und das ist, finde ich, immer so ein bisschen überraschend, wenn so Gerüchte, die so gefühlt eigentlich schon fix sind oder auch bestätigt sind, dann nicht ganz bestätigt, dass sie dann wieder einkassiert werden.
Jetzt kommen wir zu dem Thema Extraklasse in der Abwehr. Ob die jetzt in der kommenden Saison verfügbar ist, also verlängert haben Müller, Stadler und Schams. Wollen wir auf die Gerüchte eingehen? Also Johannes Hust ist auch fix.
Genau, heute, in Klammern heute Mittwoch bestätigt.
So, jetzt haben wir noch Chorus und Jung.
Ja.
Ist die Abwehr qualitativ so stärker als, sagen wir mal, die 6 Abgänge, die da auf der anderen Seite stehen?
Also es ist offensichtlich jetzt nicht nur auf die Abwehr bezogen, sondern auch auf den Sturm, auf die Gerüchte, die man so ein bisschen mitbekommt. Das ist jetzt nicht der ganz große Wurf, den Frankfurt gemacht hat vor einigen Jahren und dann, wo sie aufgestiegen sind, oder dieser Kraftakt von Dresden oder jetzt auch von Krefeld, wo man wirklich ganz konsequent Spieler abgegeben hat und dann qualitativ eine Schippe draufgelegt hat. Also das ist dieser große Wurf sicherlich nicht, dieser Großangriff, aber ich finde, ich würde das jetzt nicht ausschließen, dass man dann besser aufgestellt ist in der Abwehr, weil du wirst höchstwahrscheinlich einen Import dann in die Abwehr setzen, also einen Top-Verteidiger. Das liegt so ein bisschen auf der Hand, weil ja der Sturm mit Ü24 deutschen Spielern eigentlich schon ganz gut ausgestattet ist. Also macht es, glaube ich, wenig Sinn, jetzt noch 2 Imports in den Sturm zu setzen, sondern einen dritten dann noch. Das heißt, der eine Import wird meiner Meinung nach in die Abwehr gehen. So Johannes Hus und Leonard Chorus. Ich weiß nicht, wenn man Hus zum Beispiel mit Tim Bender vergleicht oder Chorus mit Botnarczyk oder Chorus mit Detsch, da finde ich schon, dass das auf dem Papier einen Tick besser aussieht. Das ist, wie gesagt, nicht der, wo man sagt, wow, was für Top-Spieler haben wir jetzt verpflichtet im ersten Moment, aber warum sollten die nicht besser sein als die genannten, als die Abgänge? Kann natürlich auch nach hinten gehen, losgehen, wissen wir alles nicht, aber ich kann mich diesen allgemeinen Pessimismus, den man da teilweise schon wieder in den Foren oder bei Social Media liest, dem kann ich mich zumindest noch nicht komplett anschließen. Also das ist, wie gesagt, nein, es ist nicht dieser Großangriff, den man sich vielleicht gewünscht hat für die kommende Saison oder dieser große Umbruch, aber es ist möglicherweise, kann es trotzdem eine leichte Verbesserung sein, aber das...
Und wie du es ja auch sagst, also hast du da noch einen Import, der sitzt, also der wirklich dann diese Extraklasse mit reinbringt, dann bist du qualitativ da schon stärker aufgestellt.
Genau.
Vielleicht hinten raus, ja.
Dann die Hoffnung, dass Schams und Stadler vielleicht auch einen Sprung nach vorne machen, also gerade bei Schams, den finde ich einfach auch physisch richtig stark, der ist ja dann, glaube ich, nächstes Jahr, oder ja, er ist auch noch U21, also Fördervertragsspieler. Und Stadler, finde ich, auch wenn er gespielt hat, hat er eigentlich immer einen guten Job gemacht. Da ist eben die Hoffnung da, dass die beiden unter Vicky Pater vielleicht mehr Vertrauen bekommen, mehr Fehler machen dürfen. Lukas Jung ist ja auch gerüchtet als junger Spieler. Also vielleicht haben die Freiheit, die Beinfreiheit, sich ein bisschen entwickeln zu können unter Vicky Pater.
Gut, springen wir in den Sturm. Da haben wir Bartoli, Benson, Braun, Garland, Keck, Mischkowski, Rutkowski, Valenti und Weidner schon fix. Gerüchtet haben wir Lukas Dumont, Eugen Alanov und wen haben wir noch?
Till Michel,
ja.
Genau, aus Krimmenschau, ja. Ja, im Sturm wird es weniger Veränderungen geben, weniger Bewegung, weil einfach die Masse schon, diese Ü24-Masse schon da ist mit Spartoli und mit Rutkowski, die dann aus dem U24-Alter dann rausgewachsen sein werden. Dann haben wir natürlich Turgeon als Abgang, das heißt, da wird mindestens mal ein dritter Import kommen für die zweite Reihe. Wenn man Keck-Mischkowski als Pärchen weiterhin sieht, dann wird da einer kommen, der hoffentlich mehr Offensivpower reinbringt. Also Turgeon war natürlich eher dieser Zwei-Wege-Center, dieser eher defensiv ausgerichtete, und vielleicht findet man ja einen Center, der da noch ein bisschen mehr Wucht reinbringen kann offensiv, dass du mehr Durchschlagskraft hast. Und dann hast du in Reihe 3 mit Weidner, Valenti, Braun, wenn du es so zusammenlässt, auch eine ordentliche dritte Reihe. Und also ich finde das jetzt im Sturm ja auch nicht der große Wurf, logischerweise. Du wirst möglicherweise auch einen Bartoli oder einen Rutkowski auch mal auf die Tribüne setzen müssen. Aber zum Beispiel einen Lukas Dumont, der jetzt gerüchtet wird, ja, auch wieder nicht dieser Wow-Transfer, aber ich finde, der könnte zum Beispiel gut reinpassen in der erste Reihe mit Tyler Benson und Garland auf dem rechten Flügel. Also da könnte ich mir vorstellen, weil das auch eher so ein physischer Spieler ist, der ist läuferisch gut, dass er mit den beiden wirklich gut harmonieren kann und diese Reihe auch mit ins Laufen bringen kann. Aber es fehlt dir natürlich im Moment noch, es ist Mai, klar, aber es fehlt dir im Moment noch natürlich dieser U24, U21-Bereich, um eben wieder mit 4 Reihen spielen zu können.
Aber Also die Frage ist ja, fehlt der dir oder hast du da nicht schon verpflichtet und wann wird es halt bekannt gegeben?
Ja, eben, klar. Also wir reden jetzt ja darüber, was wird gerüchtet und was steht fest. Das ist jetzt unsere Grundlage aktuell. Da können wir vielleicht in einem Monat oder in 6 Wochen nochmal einen Podcast machen und sehen da ein bisschen klarer. Ja, also es ist jetzt nicht so, es haut einen nicht so richtig vom Hocker, aber ich bin jetzt auch nicht so negativ, dass ich sage, ja, der Aufstieg nächstes Jahr, der ist ausgeschlossen.
Ja, und du musst natürlich auch gucken, was wird auf den Importstellen gemacht, ne? Sitzen die am Ende, können die ein ganzes Team tragen?
Das ist immer der entscheidende Punkt. Wenn du jetzt natürlich diesen dritten Import im Sturm hast und der zündet genauso viel wie Hölscher, nämlich gar nicht, dann hast du natürlich ein Problem. Oder wenn du einen Importverteidiger hast, der nicht zündet, dann wird es schwer, dann wird es richtig schwer. Aber es ist die Hoffnung, bei mir ist einfach die Hoffnung da, dass das funktioniert, dass das klickt und dann hast du die Möglichkeit eben auch wieder oben mitzuspielen. Ob es dann wieder für ganz oben reicht oder ob es da Teams gibt aus Düsseldorf oder aus Rosenheim, die richtig, richtig gute Arbeit im Moment machen, die vielleicht besser besetzt sein werden, ja, wird sich zeigen. Aber ich sehe das noch nicht ganz so negativ wie einige andere.
Das gucken wir uns auch, glaube ich, so in einem Monat vielleicht mal genauer an. Wie sieht es da bei den anderen aus und können eigentlich nochmal so vielleicht schon mal in den ersten Pre-Check gehen, wie die Teamzusammenstellung auch bei anderen DEL2-Clubs aussieht.
Ganz genau, das ist ja immer der Vergleich. Also wir können auf uns schauen vor allem, aber wie gesagt, was machen die anderen mit Dresden, mit Düsseldorf vor allem, mit Rosenheim jetzt? Das werden, die schwingen sich auf, so die Top-Anwärter zu sein auf die Meisterschaft. Und den Quervergleich können wir dann vielleicht schon mal ziehen in 4, 5, 6 Wochen.
Weil wir die Eishockey-Jugend ja nicht komplett außen vor lassen wollen, können wir zumindest nochmal drüber sprechen, dass der Klassenerhalt in der U20 letztlich geschafft worden ist gegen Essen. Ja, gut so, weil ein Aufstieg ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und in der Klasse bleiben natürlich deutlich einfacher ist übertrieben, aber ein einfacheres Unterfangen als einen Aufstieg zu planen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema bei den großen Huskies, dass ein Aufstieg nicht planbar ist. Und sonst haben wir eigentlich schon kurz drüber gesprochen, also die Eisbären Berlin sind mal wieder deutscher Meister in der deutschen Eishockey-Liga und eigentlich zum ersten Mal, dass man vielleicht nicht damit gerechnet hat, weil die Eisbären auch in der Hauptrunde von Platz 6 gestartet sind oder jetzt in den Playoffs vom Hauptrundenplatz 6 gestartet sind und am Ende aber überragende Playoffs gespielt hat und tja, letztlich Mannheim im Finale geschlagen hat.
Wird eigentlich in Köln auch darüber gesprochen, dass die vielleicht nicht wollten oder nicht durften? Ich meine, die sind klar Erster geworden, 116 Punkte, über 30 Punkte mehr als Berlin. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube tatsächlich in Köln ist es auch ein Faktor, dass die ihre Heimspiele abgegeben haben. Aufgrund der Arena-Belegung war es ja so, dass die immer trotzdem mit auswärts, also trotz Heimvorteil, aber auswärts gestartet sind.
Ach so, aufgrund der Hallenbelegung.
Der Hallenbelegung, genau. Ja, okay. Und dann ist natürlich so ein Ding, dann verlierst du Spiel 1 im Halbfinale und musst dem Ganzen dann mal wieder hinterherlaufen. Ah, weiß ich nicht. Also ob man sich da einen Gefallen getan hat. Und ich habe jetzt irgendwie gelesen, das ist, glaube ich, die nächsten 2 Jahre definitiv noch so, aufgrund der Hallenbelegung, dass man, selbst wenn man in den Top 4 dann wäre und Heimrecht hätte, aber in den hinteren Runden dann kein Heimrecht hätte. Also schon.
Ich glaube, da nochmal in Bezug auf die Eisbären Berlin, das ist vielleicht auch so eine kleine Parallele zu Krefeld, dass die einfach in den Playoffs eine überragende Form hatten. Also die haben ja nicht nur Köln dann eben als kleinen Hauptrundenersten geschlagen im Halbfinale, sondern eben auch die Art und Weise, wie sie die Adler dann weggeputzt haben. Also die ersten 3 Spiele, die waren ja ganz klar. Das vierte dann war eng als einziges. Und also das war schon sehr beeindruckend. Also da muss man wahrscheinlich auch eher sagen, okay, da haben die Eisbären sich, vielleicht sind sie unter Wert weggegangen in der Hauptrunde und haben dann aber sich zu den Playoffs eben da in die Topform gebracht, um dann eben auch die Haie dann im Halbfinale dann zu schlagen und Mannheim dann sowieso.
Ja, also auch das vermeintlich enge Spiel war gar nicht so eng, weil bis kurz vor Ende, also Adler haben das zwar gewonnen, aber eigentlich stehen, glaube ich, bis 5 Minuten vor Ende 3-1 für die Eisbären und dann passiert eine dumme Strafe und Ne? Dann können sie halt zweimal im Powerplay Profit davon schlagen. Ja, aber so also, war schon eine brutale Mannschaft. Die Eisbären. Gut. Und was haben wir noch? Die DL2 wird aufgefüllt durch?
Durch Memmingen.
Durch die
Indians. Jawohl.
Aber nicht die Hannover Indians.
Leider nicht.
Und erst recht nicht durch die Hannover Scorpions.
Ja, erst recht nicht, leider, ja. Also ich ist jedes Jahr irgendwie das Gleiche, dass ich darauf hoffe, dass ein Nordteam aufsteigt. Aber es ist immer der Süden, der das letzte Wort hat. Aber für Memmingen freut es mich. Beziehungsweise ich finde es schön, dann wieder ein neues Ziel zu haben in der DEL2. Also Deggendorf war ja auch in der Verlosung als Finalist. Aber da waren wir ja schon mal vor einigen Jahren. Also mich freut es dann vielleicht, dann auch eine neue Auswärtstour, ein neues Auswärtsziel zu haben. Und es ist leicht zu finden. Da kannst du dich fast gar nicht verfahren nach Memmingen.
Ja. Keine Ahnung. Wieso? Kann man sich da nicht verfahren?
Da A7 runter, also auf der A7 drauf und dann kannst du quasi bis zum Ortsschild mehr oder weniger kannst du, glaube ich, durchfahren. Okay. Aber du musst natürlich die Eishalle noch finden. Das ist nochmal eine Herausforderung.
Ja, aber ich glaube, das ist... Na gut, es gibt noch einen Flughafen, das weiß ich, in Memmingen.
Ja. Für die Playoffs dann, fürs Viertelfinale.
Okay. Ich weiß gar nicht. Also du hast gesagt, es wird eine lange Folge. So lange war sie gar nicht.
Wie lange war sie denn?
Oh, unter einer Stunde, also ist ja eigentlich...
Okay, ja. Mein regelmäßiges Ziel wieder erfüllt, sehr gut.
Mein regelmäßiges Ziel, ja. Ich bin froh, dass die Saison um ist, also das ist, hat auch nicht oft an mir gelegen, oder ist oft auch an mir gescheitert, dass wir tatsächlich keine Aufnahme hinbekommen haben, weil einfach die Saison so voll war und ja, eigentlich macht es ja Spaß. Man müsste halt... Ja.
Wie das morgendliche Aufstehen. Also das Aufstehen ist immer hart, aber wenn du dann im Tag drin bist, dann ist es okay. Ne?
Ja,
das muss ich immer so ein bisschen motivieren.
Besser als in der Holzkiste zu liegen. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Na gut, aber tatsächlich schauen wir mal, dass wir vielleicht im Juni mal noch eine Aufnahme hinbekommen. Dass wir einfach mal schauen, wie sieht es derzeit aus. Und dann gibt es natürlich, meinerseits können wir eine große Saisonvorschau machen, wenn am Ende alles fix ist und das Eishockey-News-Sonderheft wieder draußen ist. Dass wir dann einfach wirklich noch zu Saisonbeginn einmal reinstarten und dann gucken wir mal, wie die Regelmäßigkeit ist. Wie die Huskies uns motivieren, regelmäßig aufzunehmen.
Also Saisonvorschau mit Tipps muss sein. Da dürfen wir keine Ausreden finden, dass wir es nicht machen.
Nein.
Müssen wir mal gucken, wer als dritte Person hinzukommt.
Ja.
Gibt es ja den ein oder anderen Kandidaten sicherlich, aber das müssen wir machen.
Und das werden wir auch definitiv machen. Aber dann
genau, und der was ja auch so ein bisschen als Feedback da war, das habe ich jetzt, oder jetzt, was heißt vor Wochen ja schon, kam das schon als Feedback, dass es vielleicht mehr Sinn macht, häufiger aufzunehmen, aber dafür kürzere Folgen. Ne? Und vielleicht kriegen wir das ja tatsächlich in der kommenden Saison dann hin.
Ja, schauen wir mal, was die kommende Saison so alles für uns bereithält. Na gut, hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, war eine schöne Saison mit dir, auch wenn wir jetzt nicht so viele Folgen zusammen aufgenommen haben, aber ja, du bist ja eine große Bereicherung für diesen Podcast und danke an der Stelle, dass du dich bereit erklärt hast, dass das Ding nicht stirbt und dass du auch so viel Geduld mit mir hast und ja, freue mich auf die neue Saison mit dir.
Auf so viel Emotionen war ich jetzt gar nicht vorbereitet, aber ich danke dir, dass du mich genommen hast vor der Saison und ja, mir macht's auch Spaß. Also es ist eben ja dieses Format einfach als Podcast. Ich spreche inzwischen viel lieber übers Eishockey, als dass ich drüber schreibe und von daher und da wirklich in so einem Podcast, da kann man sich wirklich komplett ausleben und alles durchdiskutieren. Man hat die Möglichkeit und die Zeit vor allem auch so ein bisschen abzuwägen. Das ist eben etwas, wenn du was schreibst, dann ist das schwieriger. Aber deswegen, dieses Podcast-Format gefällt mir und ja, wie gesagt, vielleicht kriegen wir es nächste Saison ein bisschen häufiger hin.
Sehr gut, alles klar. Damit können wir doch jetzt starten und eine schöne Sommerpause allen Hörern und Hörerinnen wünschen und uns selber auch, dass wir mal ein bisschen Abstand vielleicht vom Eishockey bekommen und uns dann wieder umso mehr drauf freuen können, wenn es wieder losgeht. Gut, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.